Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hi und willkommen bei Digital Chili. Heute machen wir einen kleinen Ausflug raus aus der Copilot-Welt und sprechen über Serverless-Technologien, insbesondere in Microsoft Azure. Ich freue mich riesig, dass Florian Lenz heute bei uns ist. Übrigens jemand, den der liebe Fabio auf einer Veranstaltung kennenlernen durfte. Florian ist nicht nur freiberuflicher Berater, Trainer oder Architekt, sondern lebt und liebt moderne Cloud-Lösungen. Wir freuen uns deshalb riesig, dass er sein Know-how heute mit uns teilt. Wir lieben es, mit Leuten aus der Community zu quatschen, die genauso für Technik brennen wie wir. Also lehnt euch zurück und lasst euch von Florians Insights inspirieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Chili. Ihr merkt, das mal tut nicht der Thorsten einleiten, sondern ich. Ich tue auch nicht im üblichen Hoch- oder Schriftdeutsch einleiten, weil mich der Thorsten vor 5 Sekunden gefragt hat, ob ich die Folge nicht doch möchte auf Schweizerdeutsch einleiten. Und weil ich ja so nett bin und in Spendierlaune bin, tue ich das den Gefallen am Thorsten natürlich gern machen. Doch, bevor wir weitergehen, switche ich noch kurz auf mein Schriftdeutsch mit Schweizer Akzent, denn wir haben nämlich einen Gast heute mit dabei. Hallo Florian Lenz, willkommen bei uns.
Hi, danke euch.
Und natürlich auch hi Thorsten.
Hallo, grüß dich.
So, und von meiner Seite her wär's das, vom Schweizerdeutsch her, denn wir haben ja vor allem unsere Audience in Deutschland und ich möchte es ihnen nicht allzu schwierig machen, mich zu verstehen. Aus diesem Grund wechsle ich jetzt ganz normal in mein übliches Schriftdeutsch. So, hallo und herzlich willkommen nochmals. Freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, Thorsten. Es ist jetzt auch schon über einen Monat her.
Ja, aber ganz knapp.
Ganz knapp über einen Monat, genau. Wir hatten ja noch das Nachweihnachts-Special, glaube ich, mit Christian. Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool, haben wir jetzt Florian nochmals mit dabei als Gast. Und ja, Florian, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist deine Spezialität, wo arbeitest du? Lass uns das wissen.
Gerne. Ja, ich bin Florian, bin freiberuflicher Azure-Berater, Trainer, Architekt, you name it. Mache im Endeffekt viel Architektur in Azure bei meinen Kunden, baue die mit auf, optimiere die und bin eigentlich so seit jetzt gut 3-4 Jahren immer mehr mit dem Fokus Serverless unterwegs, bin auch mittlerweile MVP. Ich würde behaupten, also Microsoft MVP, weil ich eben auch viel im Serverless-Bereich unterwegs bin, das ja doch noch eher etwas nischiger ist. Und das ist eigentlich so, was ich tagtäglich mache. Hab einen YouTube-Kanal zu dem Thema, wo ich eigentlich fast ausschließlich über Serverless rede, bin auf Konferenzen unterwegs, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, wo ich eben auch viel über Serverless rede. Und das ist eigentlich so, was ich tagtäglich mache.
Sehr cool. Ja, genau. Wir haben uns ja Anfang Dezember letzten Jahres am Azure Community Day in München getroffen. Und da hast du ja schon gesagt gehabt, dass du einen Podcast mithörst bei Thorsten und mir. Und es ist super, dass das jetzt natürlich klappt. Wir werden heute in dieser Folge auch über deine Aktivitäten sprechen und auch einen Link hinkriegen zwischen Serverless, Cloud Native und AI. Wie das da miteinander zusammenhängt. Ich glaube, du hast ja auch da sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Aber wir haben vereinbart, bevor wir ins Thema von dir, Florian, ansteigen, schauen wir auf die letzte Woche oder die letzten Wochen, was sich da in der KI-Welt getan hat, Thorsten. Und da gibt es ja was ziemlich Großes, da kommt man ja kaum drum rum über alle Medien, auch hier in der Schweiz. Da gab es so ein kleines neues Ding aus China, das sich DeepSeek nennt. Erzähl mal, Thorsten, was war so deine Erfahrung? Wie bist du drauf gestoßen? Was hast du getan? Was haltest du von dieser ganzen Geschichte?
Witzigerweise, DeepSeek bin ich die Woche drauf gestoßen. Ich war die Woche auch extrem viel unterwegs quasi, zu einem Videodreher am Montag und Ende der Woche auch wieder zu einem Community Day. Und ich habe tatsächlich erst davon erfahren, weil ich am Laufe des Tages, am Montag, habe ich mal mein Portfolio aufgemacht und habe mal reingeschaut und dachte, was ist denn hier passiert? Ne? Also vielleicht so einen Einblick in mein Portfolio, habe ich so dieses S&P 500 drin gehabt und auch ein, zwei Nvidia-Aktien. Und ja, also wenn sein Portfolio sehr stark auf Tech ausgelegt ist, der wird wahrscheinlich am Montag gemerkt haben, da habe ich ein paar wenige Euros quasi an dem Tag übrig gehabt. Und dann habe ich erstmal geschaut, was ist denn da passiert? Und dann wurde es ja schon durch die Medien getrieben, ne? Also überall hin. Also ich glaube sogar Tagesschau und so haben drüber berichtet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Tagesschau in der Schweiz?
Oder? Ja, natürlich, ARD. kennt man auch hier.
Genau. Und ich meine, das Spannende an diesem DeepSeek war ja, dass es wohl auf einmal da war. Ne? Es war auf einmal Top 1 irgendwie in den App-Charts auf dem iPhone. Und auch in dem Android-Store wahrscheinlich. Da habe ich mir aber auch sagen lassen, so als Tipp, lest euch doch mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch, bevor ihr das runterladet. Und dann überlegt, ob es vielleicht doch wieder löscht. Und zumindest soll aber die Qualität und das Reasoning-Modell dahinter echt super genial sein. Und es muss wohl auch über dem O1-Model von OpenAI liegen. Und das Spannende daran war, glaube ich, dass es eben zu einem sehr viel günstigeren Trainingskostensatz quasi entwickelt wurde. Zumindest haben das die chinesischen Entwickler, glaube ich, waren das, ne? Behauptet.
Ja. Ja, das ist genauso, glaube ich, über 50% günstiger als das O1-Model, das ja eigentlich auch schon günstiger als 4o ist. Also OpenAI geht ja da auch ziemlich weiter, um eben nachhaltig auch wirtschaften zu können. Sam Altman hat ja mal gesagt, dass er, glaube ich, mit ChatGPT gar nicht Geld verdienen, sondern obendrauf legen wegen diesen hohen Kosten. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn da ein chinesische Entwickler kommen, die ein ähnlich starkes oder wenn nicht sogar stärkeres, besseres Sprachmodell hier zur Verfügung stellen und sagen, hey, wir sind irgendwie 50-60% günstiger für die Endanwendenden, wie auch für die Entwicklung und den Betrieb dieses Sprachmodells. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da hat ja OpenAI auch ziemlich schnell reagiert, oder, mit O3?
Also sehr, sehr schnell reagiert. Die Abfolge der Aktivitäten war witzig, weil erst kam dieses DeepSeek, am Donnerstag, in meiner Session, die ich am Donnerstag hatte, hatte ein Teilnehmer gesagt, dass Microsoft wohl jetzt schon reagiert hätte und DeepSeek im Azure Foundry bereitgestellt hat.
Korrekt.
Und an dem Mittwochabend oder Mittwochnachts hatten wir noch eine kleine Tour in einer Bar quasi hinter uns und ich war erst so 1:30 Uhr im Hotelzimmer und da hatte ich nachgeschaut und da war im Azure nichts von DeepSeek zu sehen. Und in dieser Session sagt er dann dieser Teilnehmer, ja, DeepSeek ist halt im Azure Foundry verfügbar. Und ich dachte, nein, warum sollte das verfügbar sein? Und nach meiner Session habe ich direkt geschaut und habe es gelesen. Hier auf meiner Seite gelesen. Ja. Microsoft veröffentlicht DeepSeek. Und das fand ich total spannend, weil ich an dem Abend vorher gelesen hatte, dass Microsoft und auch, glaube ich, OpenAI ja Ermittlungen gegen diese Firma quasi eingeleitet hat, weil sie, was auch immer, ich weiß nicht, worum es sich in diesen Ermittlungen handelt. Ich glaube, es geht darum, zum einen, ich weiß nicht, ob die vielleicht die Idee hatten, dass es teilweise geklaut ist, sage ich mal, oder geschummelt wurde. Und
ja, ich kann mir vorstellen, das hat zwei Gründe. Einerseits, weil es ja Zensur drin hat von den chinesischen Behörden.
Ja.
Und andererseits, weil das als Open Source zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist ja immer so ein bisschen ein Thema, Governance-getriebene Tools Open Source anzubieten.
Ja, und es gab, was ich heute noch gelesen hatte, gibt es ja einen Export-Bann auf diese Nvidia H800-Chips und in dieser Open Source-Dokumentation haben die von DeepSeek ja geschrieben, dass sie irgendwie das Modell mit 200, weiß nicht, ob 200 stimmt, aber ich glaube so um die Dreh 200 A800-Prozessoren trainiert haben. Und das hätten sie ja gar nicht machen dürfen, weil sie diese
kann auch sein,
sitzen dürfen.
Ja.
Was auch immer, war auf jeden Fall sehr spannend. Und am 31.01., also vorgestern, wir nehmen halt am 2. Februar aus.
Donnerstag, ja.
Donnerstag. Genau. Hat jetzt OpenAI nachgelegt.
Nein, Freitag.
Freitag, und OpenAI hat nachgelegt und hat das O3 Mini-Modell veröffentlicht. Und zwar in drei Versionen, oder? Drei Versionen. Dieses Low, High und Medium-Modell, glaube ich.
Habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so damit im Detail beschäftigt, aber es gibt Mini-High, Mini-High gibt es, so O3 Mini normal, also es gibt das Reasoning Level ist Low, Medium und High.
Ja, genau.
Das ist die Unterscheidung, aber es ist das O3 Mini, es ist immer das Gleiche. Das ist einfach, wie weit dass das Reasoning gespinnt wird im Hintergrund.
Man sieht, was diese Technologieentwicklung quasi da mit den Unternehmen macht. Die sind getrieben, quasi Sachen rauszuwerfen. Ich denke mal, das O3 Mini hätten die jetzt auch nicht am 31.01. schon veröffentlicht. Das war jetzt quasi einfach ein...
Ja, der Markt spricht für sich. Also es ist immer der Markt, Angebot, Nachfrage, wenn natürlich so ein Konkurrent so dermaßen in den Medien steht und so dermaßen darüber gesprochen wird, dann muss der Markt, insbesondere der Marktführer, was ja OpenAI Microsoft ja auch ist, reagieren. Das ist ja klar. Was mich noch unternehmen würde, Florian, wie hast du so das Announcement DeepSeek, was hast du so damit, wie hast du das so erlebt und was hast du so für Recherchen angestellt von deiner Seite her?
Ja, also meine LinkedIn-Timeline war voll. spannend war auch tatsächlich, dass dieses Thema irgendwie Zensur und alles sehr viel besprochen worden ist. Mhm. Wo ich tatsächlich sagen muss, ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich sehe es tatsächlich einfach neutral und bin auch eher der Meinung, man sollte wissen, wo die KI möglicherweise Zensur hat und dafür dann entsprechend, ich sag mal, spezialisiertere Modelle nehmen. Ich sag mal, jetzt für mich irgendwie als Softwareentwickler ist es tatsächlich egaler, wenn ich jetzt irgendwie Code haben möchte, irgendwie von der KI, ist es mir ehrlicherweise egal, ob jetzt irgendwie Zensur Richtung politische Sachen in China irgendwie stattfindet oder nicht. Wenn du jetzt natürlich irgendwie eine Recherche über China machen willst, dann solltest du vielleicht nicht das chinesische Modell nehmen. Und wo ich auch so der Meinung bin, ja, ist ja leider so. Und ich bin aber auch gleichzeitig der Meinung, dass viel da jetzt Richtung China irgendwie draufgehauen wird und wegen Zensur. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob die amerikanischen Modelle nicht auch vielleicht diskreter Zensur betreiben, die wir nicht sehen. Und ich glaube, das ist einfach allgemein so ein Thema, was die AI angeht, dass viele Leute auch einfach noch nicht, vielleicht sogar gar nicht verstanden haben, wie AI funktioniert. Mhm. Und dass viele eben einfach denken, wenn die AI das sagt, dann ist das richtig. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass wir da einfach vorsichtig sein müssen. Das, was die KI in Anführungszeichen sagt, ist halt auch, ich sag mal, nur Vorschlag ist es jetzt nicht, aber wir müssen es validieren, wir müssen sicherstellen, dass es wirklich der Wahrheit entspricht. Und das ist, glaube ich, allgemein ein Thema, egal welches Modell du jetzt nimmst. Aber ansonsten, was ich ganz spannend finde, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass jetzt DeepSeek so viel günstiger ist und so viel schneller war beim Trainieren, dann kann ich tatsächlich nicht verstehen, warum jetzt Nvidia so krass abgeschmiert ist tatsächlich, weil ich sehe es eher als Vorteil, dass also ein bisschen Wettbewerb entsteht tatsächlich und dass vielleicht die ganzen anderen Modelle, die jetzt auf dem Markt sind, eher dadurch auch besser werden. Und im Zweifel wird Nvidia nicht weniger Chips verkaufen, sondern wir bekommen es einfach hin, noch mehr Power irgendwie zu verwenden. Also dementsprechend eigentlich, ohne dass es eine Anlageempfehlung ist, aber ich würde jetzt Nvidia nochmal nachkaufen, weil diese 15% Rabatt, die kann man, glaube ich, gut mitnehmen.
Ja, es ist ja mittlerweile schon wieder gestiegen, ne? Oder?
Ja.
Die aktuellen Zahlen. Also in diesem Tal hätte man vielleicht nochmal zuschlagen sollen.
Ja.
Also das habe ich habe tatsächlich mir die gleichen Gedanken gemacht. Also ich verstehe auch nicht den Zusammenhang, warum Nvidia abgeschmiert ist, sage ich mal, dass vielleicht so die Tech-Branche an sich, rund um Meta und OpenAI und Co., das ist ja der Hauptgrund, sage ich mal, dass die so ein bisschen, nicht defamiert, aber dass sie so ein bisschen bloßgestellt wurden nach dem Motto, schaut mal, was kurz nachdem diese Ankündigung mit diesem KI-Projekt in der USA da kam, mit diesen 500 Milliarden, die da zusammengetragen werden sollen für Training von KI-Modellen, kommt so ein Modell um die Ecke und sagt, hier, ich mach's für einen Bruchteil. Das ist ja der Hauptgrund gewesen, warum überhaupt diese Tech-Aktien so abgeschmiert sind. Ja,
richtig.
Aber schauen wir mal. Ich habe übrigens immer gelesen, DeepSeek kostet 55 Cent, also amerikanische Cent, pro Million Input-Token und ist damit immer noch günstiger als das O3 Mini, was aktuell 1,10 Dollar aufruft. für die gleiche Anzahl. Mhm. Ja. Ja. Spannend finde ich trotzdem, wie schnell Anbieter da draußen das DeepSeek schon integriert haben. Also ich hatte ja euch vorhin gerade schon gesagt, dass ich zum Beispiel aktuell sehr liebe, mit Perplexity Recherchen durchzuführen. Und ich hatte es halt früh gesehen, dass auf einmal das Reasoning, das wird ja immer so dargestellt, also dieses Streaming während die Antwort kommt, wird ja immer dargestellt, oh, jetzt denke ich hier drüber nach und basierend auf diesen Informationen mache ich da diesen Schritt. Und das wird jetzt mit R1 gemacht seit, glaube ich, vorgestern oder so. Mhm. Also auch total krass. Ne?
Ja, ist heftig, heftig. Ja, und dann gab es auch noch eine persönliche Geschichte von mir, was in den letzten 2-3 Wochen noch aufkam, was wir heute auch noch ansprechen wollten im Bereich KI, neben DeepSeek und O1 und O3, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere KIs. Und zwar war das so, dass eine Bekannte von mir, die hat ein Business die macht so Sekretärinnen-Business, die nimmt Telefone entgegen für andere Firmen, macht Briefpost für die und so weiter. Und diese Bekannte versucht schon seit Jahren, ins Outbound Sales Calling reinzukommen. Also, dass sie nicht nur Telefone entgegennimmt, sondern für Firmen auch dann Termine generiert nach außen. Also klassisches Outbound Agent Selling Business. Und sie ist eigentlich seit Jahren dran gescheitert, an den Ressourcen, an den Leuten einzustellen, zu trainieren und so weiter. Und sie hat mir dann auch, wir haben dann auch darüber gesprochen, wie KI helfen könnte. Und mein Vorschlag, ohne irgendwas zu wissen, war ja, es müsste eigentlich ein Voice-Bot in dem Sinne trainiert werden, der für dich die Calls macht, den du selbst programmieren kannst und so weiter, der für dich die Call macht. Und das ist dann eigentlich sozusagen dein Mitarbeitender, der extrem hoch skalieren kann. Dazu mal, als wir das Gespräch hatten, kannte ich eine solche Lösung noch nicht, weil ich, wie wir alle wissen, ich bin Co-Pilot-Jünger und ich glaube, es gibt noch kein Co-Pilot für Teams Voice Calls, wo der irgendwelche Voice KI hat. Aber sie hat mir dann tatsächlich ein, zwei Wochen später hat sie mir ein YouTube-Video geschickt von einer KI-Lösung namens Vapi, heißt das Ding. Das ist eigentlich, das ist nichts anderes, das ist eine Voice AI. Die funktioniert ähnlich, wie ich jetzt beispielsweise einen Agent in Copilot Studio erstellen möchte. Du musst einen System Prompt eingeben, einen richtig großen, und dann kannst du aus verschiedenen Parametern auswählen, wie zum Beispiel Stimme. Du kannst ein ganzes Skript, also dein Telefonskript, kannst du dem mitgeben, und diese KI spricht dir dann dieses Skript ab. Das ist ganz, ganz brutal. Das kann man ohne Programmierkenntnisse, mit natürlicher Sprache, mit ein bisschen eben System Prompting im Hintergrund, kann man das konfigurieren. Und dieser Typ hat das im Video auch sogar demonstriert. Also ich bin davon ausgegangen, ja, die wird wahrscheinlich 10 Sekunden brauchen, bis sie auf eine Frage und einen Einwand reagieren kann. Die wird ihre Zeit brauchen, oder man merkt, dass eine KI ist. Als er dann das demonstriert hatte und wirklich sich angerufen hat von dieser KI, das war wie ein normales Gespräch. Also da gab es keine Verzögerungen oder sonst was. Der hat genau dieses Skript runtergelesen. Der hat sogar gesagt, was mir persönlich sehr, sehr sympathisch war, als da die KI Outbound angerufen hat: Hey, ich bin, keine Ahnung, Jonas von Firma XYZ. Ich bin eine KI. Ich rufe dich an, um einen Termin mit dir zu machen. Und ich glaube, aus Kundensicht ist das noch was ziemlich Cooles, wenn ich von der KI angerufen werde, als von einer Salesperson. Und das Coole ist an diesem Vapi, das kannst du hochskalieren. Also du kannst eine KI oder einen solchen Voice-Bot kannst du so programmieren, dass er dir gleichzeitig 10.000 Calls macht. Zur gleichen Zeit. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Ist natürlich, der Skalierungseffekt hängt natürlich mit den Kosten zusammen. Und Thorsten, ich habe euch das auch geschickt, oder? Ich habe dir das auch geschickt, weil ich das so richtig, richtig geil finde. Ich bin viel zu weit weg davon, aus Co-Pilot sich, aber da ich ja 10-11 Jahre lang im Sales tätig war und selber diese Outbound-Calls gemacht habe, muss ich schon sagen, ich war ziemlich beeindruckt von dieser Lösung. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich hatte es dir, glaube ich, schon mal gesagt am Telefon, dass das erstmal abschreckt. Ne? Also ich bin ja, du kommst ja mehr als ich aus dem Sales-Thema. Ich bin ja quasi ins Sales-Wasser reingesprungen, in das Kalte. Und ich habe auch schon Cold Calls gemacht. Von daher ist das natürlich, erstmal spannend, dass man sowas abgeben kann. Mhm. Du weißt ja, wir haben ein KI-Unternehmen. Ist natürlich spannend, eigentlich einen KI-Bot telefonieren zu lassen. Aber die ersten Gedanken, die ich da im Kopf habe, ist Deutschland dafür bereit? Das ist die erste Frage. Also wenn ich gerade mal so an den Mittelstand denke, wenn da so ein Geschäftsführer oder so ein Manager von einem Mittelstandsunternehmen ein KI-Bot angerufen wird, könnte ich mir vorstellen, dass ein guter Teil davon einfach auflegt. Also das ist das erstens. Je nachdem, ich weiß jetzt nicht, du hast es live probiert, hast du gesagt, oder?
Nee, er hat es live demonstriert. Also ich habe die Kosten nicht. Also du kannst das Sprachmodell auswählen, O1 oder GPT-4 oder was weiß ich. Aber sobald du das live schaltest, hast du natürlich Pay-as-you-go-Kosten. Je nach Skalierungsding.
Ich finde es spannend, wenn man das Skript so gestaltet, dass man ihm auch direkt sagt, okay, hallo, ich bin der KI-Assistent von meinem Thorsten. Ich rufe an wegen dem und dem. Du kannst natürlich mit Thorsten später anrufen, aber lass mich dir ein paar Infos zu unserem Unternehmen geben.
Ja, genau. Das
ist vielleicht spannend. Technologisch steckt dahinter vermutlich so eine Realtime-API, vermutlich, denke ich mal. Mhm. Hast du ja auch im Azure. Florian, das müsstest du kennen, oder? Diese Azure Open, Azure Realtime-API. Damit habe ich im Übrigen am Donnerstag auch ein Showcase gezeigt gehabt, das war mit einem Video-Avatar. Und da kann ich dir als Erfahrung sagen, am Donnerstag, einige fanden es total witzig, ne? Die fanden es total cool. Einige haben das aber auch einfach abgelehnt. Ne? Also sagen, ja, nein, mit sowas würde ich nicht reden, zum Beispiel. Also,
ja. Ja. Als wir das besprochen hatten wir ja zwei Themen, oder? Das eine ist Deutschland bereit, auch punkto Datenschutz? Also du kannst so einen Bot natürlich nicht nutzen, um irgendwelche B2C, also Consumer anzurufen oder irgendwas, sondern das ist wirklich für B2B ausgelegt. Und das andere, ich glaube da an die Urinstinkte des Menschen. Also wir gehen ganz, ganz weit zurück. Und der Urinstinkt des Menschen ist, er ist neugierig. Das ist der Urinstinkt des Menschen. Wenn wir was Neues erleben oder sehen, dann denken wir so, was ist das? Wir sind meistens wahrscheinlich skeptisch. Aber wenn wir es hören, wenn wir live angerufen werden, dann glaube ich nicht, dass wir auflegen, wenn der sagt, ich bin KI-Assistent, sondern will ich mal erleben. So, wie läuft das genau und so? Also ich glaube, das kann sehr, sehr viel Mehrwert schaffen im Sales-Umfeld. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen Zeit braucht, damit sich die Leute auch dran gewöhnen und sich auch wirklich dann Business draus generieren lässt. Das ist ja der Punkt. Ich meine, ist ja schön und gut, wenn eine KI anruft, aber schlussendlich gibt es keine Termine oder kein Business, da lohnen sich die Kosten natürlich auch nicht. Aber ich persönlich sehe da schon riesengroßes Potenzial, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, was ich heftig finde, wenn man das Ganze andersrum denkt, gar nicht outbound, sondern Richtung inbound. Also wenn ich habe da auf der Webseite mal gesehen, da gab es irgendwie so ein Beispiel mit einer Pizzeria. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn ich irgendwie bei einer Pizzeria anrufe, weil ich was bestellen will. Klar, jetzt haben wir irgendwie Lieferando und so, keine Frage, aber es gibt ja doch trotzdem noch genug Leute, die wirklich anrufen. Mhm. Und wenn dann auf der anderen Seite nicht der Pizzabäcker selber oder irgendjemand das aufschreibt, sondern du einfach dann mit einer KI telefonierst, die am Anfang sagt, ich bin der KI-Assistent der Pizzeria XYZ, die nimmt die Bestellung auf, das Ganze wird im Hintergrund verarbeitet und am Ende kommt da einfach nur dann irgendwie dieser Zettel raus, so dreimal Salami, zweimal Hawaii. Das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und ich glaube, da werden die Leute auch weniger sagen, KI-Anruf habe ich jetzt keine Lust, sondern da ist es halt, ich möchte die Pizza haben und KI, das ist spannend, das probiere ich jetzt mal aus. Also
da habe ich jetzt eigene Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Ich bin bei uns wir haben ja hier Versicherungen, oder? Und ich hatte irgendeinen Versicherungsfall, da habe ich angerufen, meinem Versicherungsunternehmen, der hatte schon einen KI-Bot am Telefon. Also das ist bei uns in der Schweiz, gibt's das schon. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland das schon gibt. Ja. Thorsten, ob du Erfahrungen gemacht hast. Ganz ehrlich, mich hat der angekotzt. Ich wollte das so schnell wie möglich mit der Person sprechen. Im ersten Moment fand ich es zwar auch noch interessant, er hat auch gut verstanden, um was es geht. Er konnte mich auch richtig weiterleiten. Das hat alles sauber funktioniert. Aber dort habe ich ja eben diese Verzögerung gemerkt, inbound. Weil der zuerst verarbeiten muss, oder?
Ich sag dir das warum, Fabio. Wenn du bei einer Versicherung anrufst, dann sind das ja meistens große Tanker. Ne? Und diese großen Tanker, ja,
das ist so.
Also ich habe ja selber bei einem Unternehmen gearbeitet, die auch Versicherungen und Banken quasi betreut haben. Und jetzt ist ja so, diese Projekte, die sind ja nicht letzte Woche entstanden und diese Woche veröffentlicht worden, sondern da wird ja eventuell schon Naja, mit Requirement Engineering Konzepten, allen drum und dran, reden wir vielleicht bei einem nicht so agilen Unternehmen
schon
mindestens ein, zwei Jahren, die da vielleicht schon entwickelt wird. Und jetzt, was machst du mit so einem Projekt, was jetzt quasi kurz vor der Veröffentlichung stand? Das veröffentlichst du trotzdem und diese Version hast du jetzt quasi einfach schon bekommen. Ich habe auch schon andere Beispiele erkannt. Also ich kenne auch andere Beispiele, wo es schon sehr viel besser läuft. Mhm. Wo du auch schon real-time bessere Ergebnisse bekommst. Und auch mit angebundenen React-Daten. Weil das ist ja das Spannende. Weil das ist für mich ist das ja gerade als Kunde das absolut Geniale. Da stimme ich dir auch zu, Florian. Ich sehe das auch für Inbound viel, viel cooler, diese Technologie, als für Outbound. Wobei das Outbound ist eher so eine Fun-Geschichte für mich. Ne? Also mal gucken, dich ruft eine KI an, haha. Ne? Aber dass ich bei einem Unternehmen...
Heute noch.
Ja, ist so. Ja. Aber dass ich bei einem Unternehmen anrufe und einfach zum Beispiel meine Kundendaten ändern kann oder einfach meinen Status zu einem Fall bekomme oder was auch immer, da brauche ich doch nicht mich erst durch 15 Minuten in der Warteschleife durchhangeln, wo dann ein Mitarbeiter, der irgendwo im Callcenter sitzt oder auch zu Hause an seinem Homeoffice, sich meine Daten, die ich ihm gebe, quasi selber eintippt. Das kann ich doch direkt auch ab Sekunde 1 mit der KI besprechen.
Das stimmt absolut, bin ich voll bei dir. Also ich glaube, diese Voice AI, wir hatten ja dieses Thema auch mit diesen multimodalen Geschichten, wo OpenAI das vorgestellt hat mit GPT-4o und so weiter. Ich meine, dass es jetzt diese Voice AI schon eine Weile gibt und eben mit WAPI sowas möglich ist, hat mich einfach extrem erstaunt, gerade im Outbound-Bereich, weil ich eben weiß, wie schwierig das ist und wie psychologisch das auch ist, dass das eine KI, eine Voice-KI so umsetzen kann. Und es ist einfach extrem spannend. Ich wollte in diesem Podcast einfach davon auch erzählen, weil ich finde, es gehört hier ein bisschen hin. Wir öffnen ja ein bisschen die Fächer rund um KI, insbesondere du, Thorsten, mit deiner Firma, die ja extrem breit aufgestellt sind, was KI angeht. Ich fand es einfach noch mega interessant. Lasst uns wissen, liebe Zuhörer, wenn ihr selbst auch schon irgendwie Erfahrung gemacht habt mit solchen Voice-Bots oder selber schon vielleicht was gebastelt habt, würde mich extrem Wunder nehmen. Thorsten, hast du noch ein Thema, das du noch gerne ansprechen möchtest, bevor wir ins Thema von Florian eintauchen?
Ich hatte tatsächlich eins, aber es ist mir entflossen während der Diskussion, weil du mich mit diesem Bot so kirre gemacht hast.
Aber Mission accomplished.
Das Spannende, was ich vielleicht, worauf ich jetzt warte, ne, warum ich auch so ein bisschen happy bin, ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen die Tech-Welt aufgeschüttelt hat oder aufgerüttelt hat, ist ja quasi, ich weiß, wie lange wir gewartet haben letztes Jahr, nachdem Copilot veröffentlicht wurde, irgendwann im März wurde es, glaube ich, letztes Jahr für alle veröffentlicht. Ne?
Januar.
Diese 300.
15. Januar.
Ja, okay. Dann war es Januar. Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr gestartet mit irgendwie OpenAI GPT 3.5 im Hintergrund bei Copilot. Und wie lange mussten wir warten, bis wir 4.0 bekommen haben? Bis zur Wave 2 im Oktober. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt schneller geht. Dass wir vielleicht auch so ein Modell wie O1 für verschiedene Themen schon eher sehen werden im Microsoft-Kosmos.
Haben wir O1 nicht in Excel drin?
Ich glaube nicht.
Bin mir auch nicht ganz sicher.
Aber selbst wenn, ich würde das gerne auch in anderen, anderen Punkten im Microsoft 365-Umgebung sehen.
Und ja, klar, verständlich.
Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt schneller passieren wird. Du hast ja auch heute gesagt gehabt, dass der Mustafa von Microsoft gesagt hat, wir öffnen das O1-Modell zumindest für den
Windows
ausgelesen haben, für den Privatbereich, ne?
Also für Windows-Benutzende, aber Windows, es war nicht die Sprache, ob es Windows Pro oder Windows Home ist. Es war einfach kostenlos. Das wäre der Punkt. Und normalerweise kostet das ja $200.
O1 Pro kostet 200.
O1 Pro, ja, genau.
Genau, aber ich glaube nicht, also es wurde nicht angekündigt, dass O1 Pro auf das da müsst ihr, glaube ich, nochmal in die Shownotes nochmal einen Link mit nachreichen, Fabio.
Ja, können wir machen.
Ja, was ein Punkt noch, bevor wir zum eigentlichen Thema nach 30 Minuten mal springen. Das passiert uns immer, Fabio, oder? Dass wir so lange über Themen reden, die nicht geplant waren. ich hatte es ja vorhin gesagt, mit dem Einzug von diesen neuen Reasoning-Modellen wie O1 oder O3, wird ja das Prompting, also die Herangehensweise an das Prompting wird eine andere. Ne? Und ich habe mir so überlegt, ich habe zuletzt Prompting-Schulungen gegeben, wo ich so Themen erklärt habe wie Chain of Thought, Chain of Density, überhaupt diese ganzen Modelle, wo du dem Sprachmodell mitgibst, wie er nach welchem Prinzip er seine Überlegungen stattfinden lassen soll. Ne? Das soll man zum Beispiel lassen, wenn man mit so Modellen wie O3 arbeitet. Und das bedeutet, Fabio, dass du, wenn du auch schon Schulungen gegeben hast zum Prompting, dass du nochmal ein Update nachreichen musst. Kann ja positiv sein, ne? Dass man nochmal sagt.
Ziemlich sicher.
Halt, ich muss da mal kurz was klarstellen.
Ziemlich sicher. Nicht sicher. Sehr cool. Also, lieber Florian, Serverless ist ja das Thema.
Ja.
Genau, erzähl doch mal genau, was die Themen sind, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, was Serverless ist, was es nicht ist, wie es verstanden wird. Und dann machen wir später auch gleich den Link zur KI mit deinem Thema.
Ja, du hast gerade schon was ganz Spannendes gesagt bei dem Thema mit der Telefon-AI Pay-as-you-go. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was ganz oft mit Serverless in Verbindung gebracht wird. Dieses Thema, du bezahlst die Ressourcen zu dem Zeitpunkt, wann du sie benötigst und gar nicht, ich sag mal, wie in traditionellen Umgebungen, dass du irgendwie eine Virtual-Maschine hast und die dann also $200 im Monat kostet, die bezahlst du und die hat halt eine gewisse Kapazität. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was viele immer mit Serverless verbinden, dass Serverless automatisch Pay-as-you-go ist. Mhm. Der zweite Punkt beim Serverless ist, ja, sowas wie AWS Lambda oder Azure Functions, das ist Serverless. Mhm. Ja, diese beiden Punkte kann man irgendwie Serverless betrachten, reicht mir aber nicht weit genug. Der einen Seite gibt es in Azure die Möglichkeit, einen Premium-Plan zu verwenden, wo man dann einen fixen Betrag zahlt. Und dann frage ich mich wieder, ist das dann noch Serverless? Oder sind Azure Functions dementsprechend gar nicht per Definition Serverless? Und der andere Punkt ist, ich kann eine Azure Function theoretisch auch auf einer Virtual Maschine laufen lassen. Also ich wüsste nicht, warum man das machen will, aber ich gäbe die Möglichkeit, auf einer Virtual Maschine eine Azure Function zu hosten, die darüber laufen zu lassen und naja, ist das dann auch Serverless? Und ich bin der Meinung, nein, ist es nicht, weil ich auch der Meinung bin, dass Serverless nicht ausschließlich sich auf Technologie bezieht, sondern eigentlich mehr ist. Und dieses Mehr hat für mich auch viel mehr etwas mit Mindset zu tun und Arbeitsweise. Was dann aber auch natürlich wieder Richtung Technologie geht am Ende. Also es ist am Ende vielschichtig, würde ich behaupten. Und dazu gehört am Ende, dass man möglicherweise sowas wie Function as a Service verwendet. Da gehört auch zu, dass man Pay-as-you-go verwendet, aber eben nicht ausschließlich. Und beim Thema Mindset, da habe ich einen Vortrag zu, warum man Serverless First starten sollte. Und Serverless First klingt jetzt erstmal so nach, nutze einfach Azure Functions und nutze möglichst viel vom Cloud-Provider selber, mach dich möglichst abhängig und und dann. Ja, darum geht's gar nicht. Wenn wir uns mal vorstellen, wie so ein Projekt, also wenn du wirklich komplett am Anfang stehst, du hast einfach nur eine Idee oder irgendwie dein Product und da kommt um die Ecke, sagt, ich habe da eine Idee, wir müssen da was entwickeln. Dann hast du am Anfang eigentlich, je nach Projekt, kommt natürlich immer drauf an, aber oft hast du keinerlei Anforderungen oder Daten zu diesem Projekt. Also bei mir, ich war jetzt letztes Mal bei einem Kunden, fing halt an, ja, wir brauchen eine Software, das ist die Idee, wie fangen wir das Ganze an? Okay, was haben wir für Daten? Das Unternehmen hat 5 Millionen Kunden, okay, heißt irgendwie 5 Millionen Kunden maximal nutzen irgendwie diese Anwendung. Könnte ja aber auch sein, dass am Ende gar kein Kunde diese Anwendung verwendet. Als beispielsweise jetzt wieder, um irgendwie die Brücke zu schlagen zum Thema gerade eben, weil vielleicht das ist irgendwie ein AI-Chatbot und da rufst du jetzt an und dann telefonierst du erst mit der AI und nachher stellt sich heraus, die Kunden nutzen das nicht, ist irgendwie blöd. Hast du dann ja möglicherweise eine VM bereitgestellt mit irgendwie 10 virtuellen Maschinen, zahlst dafür Geld, keiner nutzt es. Ist irgendwie blöd. Der Gedanke von Serverless First ist dann dementsprechend, dass du diese, ja, ich sag mal, Pay-as-you-go und Function-as-a-Service verwendest, um dich darauf zu fokussieren, wirklich Software zu entwickeln. Das ist ja auch so ein bisschen das, was irgendwie Function as a Service verspricht. Du schreibst einfach nur kleine Functions, du schreibst den Code, du musst dich nicht darum kümmern, das Ganze irgendwie zu also klar, du musst es deployen, aber danach, du musst es nicht warten, du musst es nicht monitoren. Und das Monitoring zum Beispiel bezieht sich ausschließlich auf deine Anwendung, aber nicht mehr auf die ganze Hardware. Oder was passiert, wenn, ja, das läuft am Ende ja trotzdem irgendwo auf dem Server. Was passiert, wenn dieser nicht verfügbar ist? Da kümmert sich der Cloud-Provider drum. Die Skalierung, das wird alles übernommen. Du musst dich nicht selber darum kümmern. Und wenn du dementsprechend einfach mit Azure Functions, zum Beispiel Azure Functions startest, dann kannst du dich darauf fokussieren, diese Logik zu implementieren. Der Cloud-Provider kümmert sich im Prinzip um alles andere. Und mit Pay-as-you-go hast du auch noch den Vorteil, dass du im Prinzip nur das zahlst, was wirklich am Ende notwendig ist. Also du hast am Ende gar nicht mehr dieses Problem, dass du am Anfang gar nicht weißt, wie viele Nutzer haben mich am Ende. Also wie gesagt, 5 Millionen Kunden. Es könnte sein, dass 5 Millionen Kunden die Anwendung verwenden. Es könnte aber auch sein, dass es nur 100.000 sind. Es könnte sein, dass es nur 1.000 sind. Und da ist dann so die erste Frage immer, was machen wir jetzt? Und da sage ich halt, wenn wir Service First starten, dann ist das für uns kein Problem. Können unsere Anwendung bereitstellen, das kostet nichts vorab. Und wenn unsere Kunden dann diese Software verwenden, dann kostet es halt Geld. Zahlen wir für jeden Request ein paar, nicht mal Cent. Also ich glaube, $7, glaube ich, für 1 Million Requests bei den Azure Functions zum Beispiel. Was ich verhältnismäßig okay finde. So, das ist so der erste Punkt, wo ich halt sage, einfach so starten. Und da ist dann genau wichtig, da hatten wir, glaube ich, auch vorher mal drüber gesprochen, dieses Thema Anforderungen verstehen. Es ist meiner Meinung nach extrem wichtig zu verstehen, was sind deine Anforderungen am Anfang oder auch während der Entwicklung. Also ich habe letztens einen guten Beitrag gelesen von einem auf LinkedIn, da war es dann, Softwarearchitektur ist nicht wie Wein, sondern wie Milch. Sie wird mit der Zeit immer schlechter. Und das fand ich super spannend, weil das ist genau so. Also ich hatte einen Kunden letztens, mit dem habe ich telefoniert, und er sagte dann, ja, wir haben jetzt mittlerweile 30 Millionen Kunden. Unsere Anwendung wurde damals mal entwickelt, als wir 5 Millionen Kunden hatten. Und wir merken langsam, dass die Anwendung aus allen Nähten platzt. Wir müssen das Neue machen. Und genauso sehe ich das auch. Also mit der Zeit ändert sich ja auch deine Anforderungen. Und die Anforderung kann sein, wir haben mehr Kunden. Wir haben plötzlich Kunden aus, weiß ich nicht, Asien oder Amerika und gar nicht mehr nur Europa. Und mit diesen Änderungen der Anforderungen musst du ja irgendwie klarkommen. Und da bin ich eben der Meinung, wenn du mit Serverless startest, hast du halt den Vorteil, dass du das eigentlich relativ simpel machen kannst, weil du schnell anfängst, schnell die erste Version rausbringst, so eine Art MVP im Endeffekt, und dann basierend auf diesem MVP Daten sammelst. Also du hast dann deine Azure Function zum Beispiel am Laufen, findest dann, oder deine Kunden nutzen das Ganze, und dann siehst du ja ganz genau, meine Kunden, 50% der Kunden nutzen diese Anwendung. Heißt im Endeffekt, ich habe eine genaue Anzahl, wie viele Kunden nutzen das Ganze. Du kannst durch das ganze Monitoring auch feststellen, wann nutzen die Kunden das Ganze. Also sie nutzen es vielleicht primär morgens, sie nutzen es primär abends oder sie nutzen es gleich verteilt über den Tag. Also morgens um 8 Uhr zur Businesszeit geht das Ganze hoch, bleibt durchgehend auf einem ähnlich hohen Level, vielleicht mal zur Mittagszeit ein kleiner Dip nach unten und dann gegen 18, 19 Uhr am Ende des Tages geht's dann wieder runter und nachts passiert so gut wie nichts. Dann hast du aber diese Daten und mit den Daten kannst du dann zum Beispiel sagen, ich nutze App-Services oder ich nutze Container oder eine Virtual-Maschine, wie auch immer. Aber dann kannst du eine viel bessere und viel fundiertere Entscheidung treffen, einfach weil du vorher Daten sammeln konntest. Und das ist, glaube ich, so für mich mit der entscheidende Punkt, dass man eben mit Serverless eigentlich viel mehr machen kann als einfach nur diese technische Komponente. Und dass es für mich eigentlich immer darum geht, Daten zu sammeln und basierend auf diesen Daten dann Architekturentscheidungen zu treffen, die dann eben auch am Ende wirklich sinnvoll sind. Das war ein langer Monolog.
Ja. Er ist extrem interessant.
Das ist spannend. Ich habe zwei Fragen, die mir dabei kommen. Du hast ja jetzt erklärt, dass das super gut ist, um einfach direkt zu starten, aber auch das Thema mit dieser Softwarearchitektur ist wie Milch. Also bedeutet das im Umkehrschluss, dass man mit so Serverless-Architekturen, speziell zum Beispiel mit Azure Functions, eigentlich nur so MVP-Projekte abarbeiten kann? Oder kann man da auch tatsächlich wirklich Projekte aufbauen, die dann auch einer großen Nutzerlast quasi standhalten?
Gute Frage. Nein, also du kannst ein MVP auf jeden Fall damit bauen, hatte ich ja gerade gesagt. Und du kannst auch weiterhin das laufen lassen in realen Projekt und das ist gar kein Problem. Ein Beispiel, fairerweise, das ist nicht aus Azure, das ist aus AWS, das ist Lego. Die haben das tatsächlich andersrum gemacht. Die haben gar kein MVP gebaut, sondern die haben, wie alt ist Lego? Lego ist ein Konzern, der hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Die haben ihre Webseite damals ganz normal, also vor 8 Jahren, glaube ich, war das, lief die ganz normal in einer Virtual Maschine im eigenen Rechenzentrum, On-Prem, wie es halt damals mehr oder weniger der Standard war. Dann kam, ich weiß nicht, ob es der Black Friday war oder ob es einfach nur ein eigenes Sales-Event war, da haben sie den neuen Millennium Falcon vorgestellt. Also Star Wars. Star Wars-Leute werden es kennen. Problem war, den hat keiner gekauft. Nicht, weil er schlecht war oder sonstiges, sondern weil die Website nicht verfügbar war. Ist ziemlich blöd, wenn du ein Sales-Event veranstaltest und dann irgendwie keiner was kaufen kann, weil deine Website nicht verfügbar ist. Das war auf jeden Fall dann der ausschlaggebende Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen was ändern. In der jetzigen Situation funktioniert unsere On-Premise-Architektur nicht mehr so, wie sie es mal getan hat. Eben auch da, die sind jahrelang gewachsen, haben viel mehr Kunden mittlerweile. Ja, die Anforderungen haben sich am Ende geändert und ihre Architektur leider nicht. Das hat dann eben zu diesem Big Bang am Ende geführt. Und da kam dann am Ende bei denen raus, dass Serverless die richtige Lösung für sie ist. Weil sie gesagt haben, wir wollen eine Anwendung haben, die möglichst flexibel ist. Wenn Black Friday ist, wenn irgendein Sales-Event ist, dann kann es sein, dass von jetzt auf gleich mehrere hunderttausend Leute die Webseite, ich sag mal, stürmen. Und genau in so einem Fall muss die Anwendung halt mitgehen können. So, da haben sie für sich selber festgestellt, nach Research halt, okay, Serverless hilft uns da, Serverless funktioniert für uns, dementsprechend verwenden wir Serverless. Weil hier jetzt wieder Serverless in dem Fall AWS Lambda ist. Also das Pendant zu Azure Functions. Und das ist eben der andere Weg, wo das dann eben so ist, dass jetzt da produktiv, ja, im Prinzip Serverless auf der Webseite läuft. Und wenn du jetzt irgendwas im Online-Shop kaufst bei Lego, dann läuft im Hintergrund das alles mehr oder weniger Serverless ab.
Ja. Interessant.
Wenn ich es auch gerade so rausgehört habe, Microsoft ist da jetzt nicht der Platzhirsch, was das Thema Serverless angeht. Wahrscheinlich eher AWS, oder? Also Amazon.
Ja, muss man, also ich als Azure begeisterter Mensch, sagen wir es mal so, finde es tatsächlich schade. Genau, das ist der Fall. Also wenn man eigentlich schon Serverless hört, ist es ganz oft, dass es eigentlich irgendwie Richtung AWS geht. Das ist eigentlich eher Amazon, also AWS, ist, die da Platzhirsch sind. Oder wenn es zum Beispiel auch sowas wie Serverless Days, das ist so eine Community-Konferenz, da geht es eigentlich immer um AWS. Da ist Azure wirklich eine Randerscheinung. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Plan, so ein bisschen da auch Azure mehr in den Fokus zu rücken, ein bisschen zu zeigen, dass eben nicht nur AWS das kann, sondern dass das auch in Azure geht. Und der Witz ist ja ganz oft auch tatsächlich, dass eigentlich alles, was du in AWS entwickeln kannst, kannst du mehr oder weniger auch 1:1 in Azure umsetzen. Und das ist so ein bisschen auch, was ich zeigen will, dass das eben geht. Und genau wie du gerade gefragt hast, ist das denn nur für MVPs? Nee, eben nicht. Das ist so ein bisschen, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, was ich zeigen will, dass man eben auch wirklich produktive Anwendungen serverless entwickeln kann.
Könnte denn jetzt auch das Aufkommen von KI in Verbindung mit Serverless ein Hebel sein für Azure, da Boden gut zu machen? Und falls ja, wie genau?
Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Microsoft ist ja sehr stark aktuell in dem ganzen KI-Thema mit drin, hat ja auch, glaube ich, Anteile an OpenAI gekauft. Mhm. Dementsprechend ist das ja schon ein sehr großes Thema bei Azure oder bei Microsoft. Und wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, so das Thema IoT zum Beispiel oder auch Chatbots. Und das sind, glaube ich, so Dinge, wo man einerseits AI sehr gut mittlerweile verwenden kann. Ich denke, wir kennen alle noch komische Chatbots, die sehr einfache Fragen nicht gut beantwortet haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, AI-Chatbots sind jetzt nicht viel besser, aber schon deutlich besser. Und mit denen schreibe ich im Zweifel lieber als mit irgendeinem alten Chatbot. Und auf der anderen Seite eben auch Richtung IoT, wenn wir jetzt uns vorstellen, Predicted Maintenance oder ähnliches in einer, in einer Fabrik, wo ja auch viel KI dann, glaube ich, zukünftig passieren wird. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass in Kombination mit ja eben einem serverlosen Ansatz, dass das wirklich Erfolg haben kann. Weil auch da, was man noch sagen muss, Serverless hat auch immer diesen, was eventgetrieben ist, sagt man. Ne? Wobei dann wiederum irgendwie alles eventgetrieben ist, weil zum Beispiel ein HTTP-Trigger ist am Ende auch ein Event getrieben, logisch, weil ich, das Event ist am Ende, ich habe ja die URL aufgerufen. So. Ja, ist richtig, unter dem Aspekt ist dann aber auch eine klassische Webanwendung irgendwie auch eventgetrieben, wenn man es dann so definiert. Deswegen ist das so, wo ich sage, ja, eventgetrieben, ich verstehe, wo es herkommt, ich verstehe, dass irgendwie alles ein Event ist, aber auf der anderen Seite, ja, eigentlich kannst du alles irgendwie als eventgetrieben dann deklarieren. Aber auf jeden Fall, auch da ist halt dieser Punkt, du kannst mit den Azure Functions super einfach wirklich auf Events reagieren, um sozusagen. Wenn wir eben an so ein IoT denken, an so eine IoT-Fabrik, wenn da wo ja eigentlich alles ein Event ist, so eine Maschine hat irgendwas fertiggestellt, die Maschine wurde gewartet, Maschine hat irgendwie Temperatur hier, Temperatur Anstieg, Temperatur ist runtergegangen. Das sind ja alles Events, alles Dinge, die verschickt werden, wo dann wiederum das Ganze an eine Azure Function weitergeleitet werden kann, die damit was machen kann, die das Ganze an die KI weiterleiten kann, Ergebnisse zurückliefern kann, Notifications versenden kann. Das ist ja unendlich viel Platz. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass eben auch dann Serverless ein Vorteil sein kann, weil man eben sagt, es ist eine sehr kleine, in sich abgeschlossene Logik. Also ich brauche jetzt nicht eine ganze riesen Webanwendung zu programmieren im Zweifel. Und eben, naja, wenn ich, wobei da müsste man wieder auch schauen auf den einzelnen Use Case, aber du zahlst natürlich auch da wieder nur für den Request, was ein Vorteil sein kann, was aber auch ein Nachteil sein kann, je nachdem halt,
wie viel,
ob du halt, genau, wie viel und das ist dann, glaube ich, auch sowas, das muss man im Zweifel im eigenen Kontext, wirklich für die eigenen Anforderungen genau nachschauen und im Zweifel dann halt auch wechseln oder eben andere Lösungen suchen.
Das heißt, an dem Beispiel mit dieser IoT, könnte ich mir vorstellen, eine Idee wäre, wie du es gerade gesagt hast, also du hast irgendein Gerät hat eine zu hohe Temperatur, da wird halt ein Event ausgelöst, wird dann Azure Functions übergeben, dort rufe ich dann wahrscheinlich eine OpenAI API auf innerhalb von Azure und lass das einfach mal handeln. Ne? Also gib dem vielleicht noch eine Knowledge Database im Hintergrund, was kann denn der Grund sein dafür und kann dann vielleicht sogar darauf reagieren, um dann vielleicht so Anomalien zu erkennen, oder? Also sowas in der Art. Ne?
Richtig, genau. Dann kannst du dann eben wiederum zum Beispiel irgendwie an den Techniker eine Teams-Nachricht schicken. Ja. Folgende Maschine ist gerade überhitzt. Das waren die letzten Punkte, die irgendwie zu einem Fehler geführt haben. Die KI hat noch zusätzlich den Punkt aufgeführt, weil das interessant für dich sein kann. Und dann geht der Techniker da zur Maschine hin, kann das überprüfen, genau.
Boah, spannend, ja.
Genau. Ja, ich sag mal so, ob man da jetzt Azure Function für braucht, ne, ist jetzt wieder dahingestellt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Use Case ist.
Ja.
Ja. Hat er auch gerade überlegt. Ja, eigentlich super Copilot Studio Use Case mit Trigger. Also, da kommt vielleicht am Ende drauf an, wer schneller reagiert. Ne? Also würde jetzt instinktiv vielleicht eher zu Azure Functions erstmal tendieren als zu Copilot Studio. Aber wer weiß, keine Ahnung.
Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, auch wieder Richtung Anforderungen. Was ist denn deine Anforderung? Wenn du jetzt wirklich sagst, so eine Azure Function, weiß ich nicht, reagiert 30 Sekunden schneller. Muss der Techniker innerhalb von 30 Sekunden die Antwort bekommen? Oder ist es nicht vielleicht auch ausreichend, wenn man sagt, naja, der Techniker soll vielleicht innerhalb von 2 Minuten die Info bekommen? Das reicht vollkommen aus. Das muss ja gar nicht immer so real-time sein. Ich glaube, da kommt es eben auch darauf an, einfach zu verstehen, muss das jetzt schnell sein oder ist es vielleicht besser, wenn es kostenoptimiert ist oder vielleicht auch einfach zu ändern, indem man es eben nicht programmieren muss. Ich glaube, das sind immer so Fragen, die man sich auch stellen muss. Und bin kein Fan davon, immer zu sagen, nutzt für alles Azure Functions, nutzt für alles irgendwie Programmierung, sondern nutzt das, was wirklich am besten zu dem passt, was du umsetzen musst. Das kann Azure Functions sein, das kann aber auch im Endeffekt jede andere Technologie sein.
Wir hatten ja im Vorgespräch, hatten wir das Thema, wie verbinden wir diese Azure Function-Thematik oder diese Serverless-Thematik mit Copilot oder künstlicher Intelligenz? Und da hast du ja von einem Vortrag erzählt gehabt, wie du drauf gekommen bist, ein Chatbot zu bauen mit KI auf Azure Functions, glaube ich, oder Logic Gap war es. Und das würde mich sicher noch Wunder nehmen, wenn du das unseren Hörern noch kurz erläutern könntest, oder diese Verbindung zwischen, ist es jetzt IoT oder kann man das anders irgendwie lösen? Kannst du von diesem Vortrag oder von deinen Learnings daraus noch was erzählen?
Mhm. Genau, es war Azure Functions tatsächlich. Und genau, die Idee war, wie gesagt, wir kennen alle irgendwie Chatbots auf den Webseiten, die dann sehr vordefinierte Antworten gegeben haben. Im Zweifel konntest du einfach nur auch Antwortmöglichkeiten auswählen und dann wurde basierend auf diesen Antworten, wahrscheinlich sogar mit If-Else, einfach nur die nächste Antwort oder die Antwort dazu gegeben und dann wieder eine Fragemöglichkeit gegeben. Ich sehe da nicht viele Anwendungsfälle, wo das wirklich hilfreich war, sondern eben eher diese, wo man auf konkrete Probleme eingeht. Das kann die KI ja. Und ich habe mal vor mittlerweile auch gut einem halben Jahr, glaube ich, bei Microsoft in der Dokumentation mich ein bisschen durchgelesen, aus Richtung Serverless und AI, wie man das verbinden kann. Und da bin ich eben auf diesen Use Case gestoßen. Ich kann auch mal gucken, ob ich den noch finde, dann kann ich euch den Link auch noch schicken für die Shownotes. Aber auf jeden Fall habe ich den gefunden und fand das super interessant, eben diesen Gedanken zu sagen, wie wäre es, wenn wir einen Chatbot haben, der eben mit KI funktioniert. Und dieser Chatbot läuft aber, also die Technik nachher serverless. Bedeutet, wir zahlen eben auch da wieder nur Pay-per-Use. Wir haben diese Möglichkeit der Skalierung. Also jetzt beispielsweise der Lego-Shop, Seite geht down, funktioniert nicht. Könnten theoretisch alle plötzlich einen Chatbot verwenden und sagen, warum ist die Seite gerade nicht funktionsfähig? Warum kann ich das Produkt gerade nicht kaufen? dann könnte es natürlich sein, dass du plötzlich ganz viele Anfragen hast an deinen Chatbot und dieser Chatbot kriegt es im Zweifel nicht gehandelt. Hast du da wiederum irgendwie Azure Functions, die dann automatisch hochskalieren, hast du dieses Problem nicht. Mhm. Genau, das skaliert automatisch im Hintergrund, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. So, das war mein Gedanke. Und da gab es eben, wie gesagt, diesen Beitrag schon von Microsoft zu. Was ich da ganz spannend fand, war wirklich diese Einfachheit irgendwo, weil du im Endeffekt einerseits dann die KI hast, jetzt OpenAI oder irgendwie Azure AI Studio oder ähnliches, um die AI laufen zu lassen. Und die Azure Function ruft einfach nur diesen Endpunkt per HTTP auf. Mhm. Du gibst die Informationen mit, um die es irgendwie geht, und dann kriegst du das Ergebnis halt zurück. Was ganz spannend war, das war nicht alles bei diesem Vortrag oder bei diesem Beitrag, sondern es ging auch noch darum, dass man das Ganze mit Retrieval Augmented Generation, so RAG, erweitert. Für alle, die das nicht kennen, ist im Endeffekt ein Vorgehen, eine Methode, um interne Daten mit der KI verarbeiten zu können. Wenn ihr wollt, können wir da ein bisschen detaillierter drüber sprechen, aber ganz vereinfacht gesagt ist es eigentlich so, zum Beispiel, du hast eine Liste von PDF-Dokumenten, die möchtest du irgendwie speichern. Die werden dann so gespeichert, dass die KI diese nachher verwenden kann, und basierend auf der Anfrage, die du halt schickst, werden dann entsprechend die Dokumente geladen und mit ausgewertet. Kannst du zum Beispiel auch unternehmenseigene Daten mit in die KI geben, die die KI eigentlich ohne weiteres nicht kennen kann. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, weil ich es eigentlich ganz spannenden Use Case fand, ich habe es nicht so weit gedacht, aber es wäre halt ganz cool, ich sitze in meinem Auto und es geht eine Lampe an. Also irgendeine rote Lampe leuchtet, gelbe Lampe leuchtet. Was bedeutet das? Was würde man normalerweise machen? Du fährst irgendwo rechts ran, nimmst dir dein Handbuch, suchst in dem Handbuch, irgendwann findest du das Ergebnis und dann weißt du, was du zu tun hast. Wie wäre es, wenn ich einen Chatbot habe oder vielleicht eine KI in meinem Auto, wo ich einfach nur zum Beispiel dann eben die Sprachsteuerungstaste drücke, sage, folgende Lampe leuchtet, was muss ich tun? Und im Hintergrund fängt dann die KI eben an, oder erstmal geht diese Anfrage an eine Azure Function. Die Azure Function geht damit dann zu unserem RAG-Modell, holt sich die nötigen Unterlagen, in dem Fall eben das Handbuch, gibt diese Informationen an die KI. Die KI sucht in dem Handbuch nach dem Problem, was ich beschrieben habe, gibt mir nachher die Antwort und was ich machen soll. Und dann höre ich einfach nur, weiß ich nicht, dein Motor ist kurz vom Platzen, fahr bis besser rechts ran, rufen, Abschleppwagen und gut ist.
Cool.
Und das war so meine Idee, dass man eigentlich sagt so, naja, ich kann ja, wie gesagt, so ein PDF, so ein Handbuch von einem Auto einfach einlesen, speichern und dann mit KI abfragen. Und die KI hat halt diese Info vorher nicht. Oder auch, ich habe das dann in dem Vortrag so gemacht, dass ich halt bewusst danach gefragt habe, wie viel Reichweite hat die Fernbedienung. So, wenn du jetzt einfach mal nach ChatGPT gehst und fragst, wie ist die Reichweite meiner Fernbedienung, dann wirst du unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil ja, welche Fernbedienung von welchem Gerät, das ist ja zu ungenau. Wenn du aber genau dieses Handbuch, also wenn ich ganz klar sage, weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte einen Ford Focus ausgewählt, irgendwie das Handbuch, weil das war frei verfügbar von Ford. Also wenn du ganz klar gesagt hast, Ford Focus, weiß ich nicht, Baujahr 2013, wie viel Reichweite hat die Fernbedienung? Dann ist das ja eine Info, mit der die KI genau in diesem Handbuch nachschauen kann, aus dem Jahr, was steht da drin, auf welcher Seite. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, das hat auch tatsächlich erstaunlich gut funktioniert.
Das ist spannend. Wie hast du da das RAG-Modell aufgebaut? Also hast du einfach eine Plop-Datenbank oder so ein Plop-Cache im Hintergrund genommen und dann das in Index aufbauen lassen? Oder wie hast du das gemacht?
Genau, also es war, ich kriege nämlich mit den Namen zusammen, es war irgendeine Vektordatenbank. Ich hatte es dann am Ende auch einmal mit CosmosDB ausprobiert. Die haben jetzt auch mittlerweile so eine Vektordatenbank-Schnittstelle.
Sehr teuer.
Ne? Ja, genau. Also ich hatte eins, das war Vector Database, irgendwie so hieß das. Egal. Ja. Auf jeden Fall, und da war es halt kostenlos, für auch wieder so die ersten X Requests pro Monat waren kostenlos, deswegen war es ein super Beispiel, einfach um es mal zu testen. Und genau, was ich gemacht habe, ist im Endeffekt, es gab einen Endpunkt, da habe ich ein PDF einfach hochgeladen, dann wurde die PDF in einzelne Chunks, also einzelne Teile gesplittet, beispielsweise pro Kapitel oder Seiten wurden einfach dann abgeschnitten, dann wurden die einzelnen Seiten gespeichert in einem Blob Storage und dann zeitgleich, wurde dann der ganze Inhalt vektorisiert und dann eben in der Vektordatenbank gespeichert. Dieser Vektor gehört zu diesem Dokument. Und genau, wenn ich dann eben die Abfrage gemacht habe, wurde dann eben auch wieder diese Anfrage vektorisiert, an die Vektordatenbank übergeben. Die ersten, ich glaube, 5 nächsten Punkte wurden dann ausgelesen. Dann hatte ich eben den Dateinamen, also den Blobnamen, habe dann die Blobs geladen und diese Blobs dann wiederum zur Verfügung gestellt, dass die Daten dann eben der KI zur Verfügung gestellt worden sind. Also ich sag mal, sehr einfaches, standardmäßiges RAG.
Aber das ist ein super Beispiel. Also
genau.
Witzigerweise habe ich die Woche in einer Diskussion genau dasselbe Beispiel bekommen oder das gleiche. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das richtige Wort ist, dasselbe, gleiche. Und da ging es darum, dass zum Beispiel ein Anbieter, der zum Volkswagen-Konzern gehört und, glaube ich, in Tschechien vorher gebaut hat, also ich sage den Namen nicht, und der hat, ich wusste das gar nicht, dass die jetzt mittlerweile sogar schon so eine KI eingebaut haben, so ein Sprachmodell. Nur wenn du deinem Auto da an dem Beispiel quasi die Frage stellst, mein Reifen ist kaputt, wie kann ich den jetzt wechseln? Dann sagt das Sprachmodell dir, keine Ahnung, ich bin ein Sprachmodell, ich habe keine Reifen. Und das ist für mich so die, also wo ich das gehört habe, also ich kann das nicht validieren, das habe ich die Woche erzählt bekommen, aber wenn ich ein Sprachmodell in ein Auto einbaue, dann erwarte ich doch, dass dieses Auto über sich selbst Bescheid weiß. Ne? Oder ich glaube, das Beispiel war, welchen Motor hast du? Da hat das Sprachmodell geantwortet, ich habe keinen Motor, ich bin ein Sprachmodell. Ich kann dir Antworten geben zu Fragen. Das ist unglaublich. Da hat jemand wahrscheinlich beim System Prompt gepennt.
Mhm. Hört sich so an, ja.
Ziemlich sicher.
Spannend. Aber ich sag mal, ich habe trotzdem eine Frage, die mir noch kommt dabei. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen über das Thema, jetzt ist mir das Wort entfallen, Exit-Strategie gesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt, also zwei Themen, also entweder wir betrachten das aus der Richtung Exit-Strategie oder ich betrachte es vielleicht, ich bin ein Consultant für Azure und jetzt komme ich zu Lego und ich möchte Lego davon überzeugen, dass sie mit ihren Serverless-Technologien, die auf AWS laufen, zu Azure gehen. Ist das denn dann ohne Probleme möglich? Aber wahrscheinlich nicht, oder? Also ich stelle mir unter Serverless-Komponenten schon etwas Spezielleres für die Plattform vor. Das heißt, es gibt wahrscheinlich keine 1:1 Migrationspfade auf eine andere Cloud, oder?
Ja, ich würde gerne zwei Beispiele dazu nennen. Einmal das Thema Lego, weil wir es ja gerade schon hatten. Und da sagst du genau richtig. Im Endeffekt ist ja Serverless schon sehr, du machst dich schon sehr abhängig vom entsprechenden Vendor. Also in dem Fall jetzt, wenn du Azure Functions verwendest, Azure, bei AWS haben da eben von AWS. Das ist was du natürlich berücksichtigen musst. Und ich glaube, da ist auch immer die Frage, willst du zu Beginn deiner Entwicklung einfach nur Code schreiben, das hochladen, das läuft? Oder willst du dir Gedanken darüber machen, eine VM bereitzustellen, die VM größer zu bestimmen? Oder wenn du Kubernetes verwendest, das Kubernetes-Cluster aufzubauen? Das ist ja auch immer Zeit, die ins Land streicht, bis du wirklich dann irgendwie Fahrt aufnehmen kannst. Deswegen auch da, das kommt halt auf deine Anforderungen an. Und wenn du sagst, nee, wir haben eine Policy, wir nutzen ausschließlich Kubernetes, ja okay, dann ist es wahrscheinlich so, dann kann man es nicht ohne weiteres ändern. Aber wenn du diese Einschränkung nicht hast, würde ich sagen, schau es dir einfach an. Du machst dich davon zwar abhängig, aber du musst ja auch nicht immer da bleiben. Thema Exit-Strategie. Und beim Thema Lego ist es natürlich so, klar, die machen sich abhängig. In gewisser Weise, was passiert, wenn morgen irgendwie AWS die Preise verdoppelt? Dann ja, musst du die Preise zahlen oder du wechselst zu Azure. Aber sind wir mal ehrlich, dann wird Azure auch nachziehen. Also das ist eigentlich keine Lösung. Du kannst natürlich Docker verwenden, Kubernetes, wie auch immer. Aber ich würde immer behaupten, auch da hast du immer am Ende ein Problem, weil selbst wenn du dich jetzt irgendwie auf Kubernetes committest, ich sag mal auch, Thema News, wie lange ist es her? Ich glaube 2-3 Wochen in der .NET-Bubble, großes Thema gewesen. Fluent Validation ist jetzt plötzlich nicht mehr Open Source, beziehungsweise ist noch Open Source, aber es darf nicht mehr im Company-Umfeld genutzt werden, kostenlos. Sondern du musst da, glaube ich, weiß den Preis nicht genau, es war auf jeden Fall ein Betrag für eine Fluent, also für eine Validation, für eine Validation-Library, unfassbar hoch. Mhm. Und das ist ja das Gleiche auch bei Kubernetes oder allen anderen Open-Source-Projekten. Wer sagt dir oder wer versichert dir, dass nicht irgendwann der Betreiber, dem es irgendwie gehört, sagt, ist uns jetzt egal, wir möchten dafür jetzt Geld haben und das kann ja theoretisch auch bei Kubernetes passieren. Ob es passiert, weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht sagen, dass es passiert. Ich möchte nur sagen, wenn du dieses Thema Abhängigkeit aufbaust, es kann fast alles eine Abhängigkeit sein. Wenn du es ganz genau nimmst, kann auch ein Entwickler, der intern bei dir arbeitet, eine Abhängigkeit sein, wenn er der Einzige ist, der weiß, wie es zu entwickeln ist und der dann morgen sagt, entweder gibt es mir 20.000 mehr im Jahr oder ich bin weg. Auch das, man muss es jetzt nicht zu kleinteilig sehen, aber deswegen bin ich auch immer der Meinung, dieses Thema Vendor-Login darf man oder sollte man nicht zu weit spinnen. Das ist ein Thema Exit-Strategie, aber es ist natürlich jetzt auch nicht, dass man da deswegen gar nichts machen sollte und irgendwie paralysiert sein sollte und dann plötzlich gar nicht mehr vorwärts geht. Das wäre so der eine Punkt. Da ist einfach eine Exit-Strategie total wichtig. Auf der anderen Seite, und das wäre jetzt das zweite Beispiel, das ist Amazon selbst. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt. Auch da, Amazon hat mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, einen Artikel bereitgestellt oder einen Artikel veröffentlicht, dass sie jetzt mit ihrem Audio-Video-Monitoring-Service nicht mehr serverless sind, nicht mehr Microservices verwenden, sondern das Ganze jetzt einen Monolithen entwickelt haben. Der ist ziemlich eingeschlagen, der Artikel. Ganz viele, die einfach nur die Überschrift gelesen haben, haben gesagt, so, Amazon selbst nutzt das Ganze nicht, alles blöd, nutzt Monolithen, nutzt VMs, alles scheiße, alles andere nutzt es nicht. Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Artikel durchgelesen hat, ja, ganz so war es dann nicht. Sondern die haben im Prinzip Serverless gestartet. Und sie haben auch, das ist der, ich glaube, der Ex-Vice President von Amazon sagte das auch, die haben Serverless first gestartet. Also sie haben einfach gesagt, so, wir nutzen unsere AWS Lambda Functions, das ist unsere Idee, wir setzen das Ganze um, wir starten schnell, sammeln unsere Daten, kriegen unseren Input und wir können eben diesen Service bereitstellen. Der hat dann am Ende, meine eigene Berechnung nach, kann ich nicht validieren, ordentlich Geld gefuttert, weil ich glaube, pro Sekunde, je nachdem, 1,2 Milliarden Requests durchgelaufen sind. Brauchen wir nicht drüber reden, da ist dann wahrscheinlich Serverless einfach auch nicht mehr für geeignet. Und deswegen haben sie das Ganze geändert. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, genau das ist der richtige Weg. Du beginnst Serverless first, stellst dann fest, oh, wir kriegen einiges an Requests. Ein anderes Modell wäre sinnvoller. Lass uns lieber das andere Modell nehmen. Lass uns lieber Container nehmen. Lass uns VMs nehmen, wie auch immer. Aber eben nicht blind einfach zu starten und zu sagen, ja, wir müssen hier jetzt irgendwie Serverless verwenden, weil wir es immer verwenden. Nein, sondern starte schnell, sammel deine Daten, fail fast in gewisser Weise auch. Wenn du dann feststellst, das war der falsche Weg oder dass wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir nicht mehr weitergehen sollten, dann kannst du immer noch wechseln. Und da gibt es auch, ich weiß nicht genau, wie der Effekt heißt, aber da gibt es ein nettes Bild für das irgendwie, wenn du einfach nur von oben nach unten eine Linie hast und da eine Kugel drauflegst, dann ist die langsamer, als wenn du so eine geschwungene Linie hast, die im Prinzip immer schnell runter, wieder was hoch, schnell runter, wieder was hoch, schnell runter, wieder was hoch. Und das ist eben, was ich auch sage. Wenn du eben jetzt Serverless startest, dann kannst du schnell starten, kriegst deine Infos, wirst dann feststellen, oh, wir werden langsamer, wir kriegen nicht das gewünschte Ergebnis, passt es dann wiederum an und gehst dann wieder schneller vorwärts und passt es dann wieder an, wenn es notwendig ist. Und eben nicht dieses von Anfang an die perfekte Lösung finden wollen, das ist meiner Meinung nach auch ein Märchen.
Ich glaube, das ist ja auch der große Vorteil von Pay-as-you-go, oder? Du kannst mit der Zeit, mit den Anforderungen, mit dem Betrieb skalieren.
Genau.
Und ich glaube, das macht ja auch durchaus Sinn.
Es hört sich insgesamt sehr agil an, ne? Also das
genau, total.
Entspricht ja auch so ein bisschen diesem Fail-Fast.
Genau.
Du hast ja, glaube ich, gerade gesagt, oder? Fail-Fast, ja.
Ja, doch. Genau.
Genau. Wäre tatsächlich meine letzte Frage auch gewesen. Welchen Rat würdest du den Unternehmen geben, die den Einstieg damit mit quasi machen wollen? Aber du hast ja gerade schon gesagt. Also einfach relativ schnell damit anfangen, nicht ganz planlos,
genau,
und dann später quasi gegensteuern, falls es doch nicht, falls man merkt, richtig, die Anforderungen sind anders, als man sich gedacht hat.
Genau. Also da ein gutes Beispiel zum Beispiel, also wie gesagt, du beginnst einfach schnell, hast das Produkt entwickelt, hast das Pay-as-you-go und stellst dann fest, die Anwendung ist eine klassische Business-Anwendung. Also das weiß man auch schon vorher möglicherweise, aber jetzt stellst du nachher fest, wirklich morgens um 8 geht der Traffic hoch, der bleibt gleich bis abends um 18 Uhr und dann geht der runter. Und das mehr oder weniger jeden Tag in der Woche. Dann sage ich auch, dann brauchst du kein Pay-as-you-go mehr. Dann kaufst du dir oder dann bestellst du dir eine gewisse Anzahl an Ressourcen, wo du ganz genau weißt, ich bin bei 60-70% Auslastung, zahle genau fix für diese virtuelle Maschine oder für diesen App-Service-Plan das Geld. Das wird günstiger sein als Pay-as-you-go. Keine Frage. Wenn du diese Info aber am Anfang nicht hast und gar nicht weißt, wie das Nutzerverhalten ist, was willst du machen? Willst du einfach 10 VMs jetzt in dem Fall irgendwie bereitstellen und sagen, ja, wenn es am Ende eine getan hätte, zahlen wir 9 umsonst? Ist ja eigentlich auch blöd. Deswegen sage ich da eben genau dieses, ne? Also startet einfach schnell, sammelt eure Daten, schaut, dass ihr die Metriken bekommt und dann basierend auf diesen Metriken eure Architektur verbessern könnt. Ich glaube, das ist absolut wichtig, das einfach zu wissen und eben auch Architektur und Software nicht als irgendwie ein einmaliges Projekt zu sehen, sondern eben als etwas, was ja agil ist, was irgendwie auch lebt und sich auch ändern kann und nicht einfach starr einmal bereitgestellt wurde.
Sehr cool. So, wir sind schon über eine Stunde dran. Wir haben die Zeit eigentlich super genutzt. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War extrem spannend, in das Thema Serverless reinzugehen. Als du mich angeschrieben hast, habe ich mir komplett was anderes vorgestellt gehabt, aber es war ja wirklich interessant, da reinzukommen. Und Thorsten, auch dir vielen herzlichen Dank auch für die Zeit, die wir uns genommen haben, hier für die heutige Folge. Wie immer, hat riesen Spaß gemacht. Ich switch jetzt wieder auf Schweizerdeutsch.
Warte, du musst auf jeden Fall den Leuten, also ich habe ja selber gerade Florian heute erst kennengelernt und das Thema, ich hätte jetzt eigentlich mit dir noch bis zum Abend durchdiskutieren können, weil ich es mega cool finde. Aber wer nicht genug bekommen kann von Florian, auch mal als Quick-Tipp den YouTube-Kanal von Florian abonnieren. Ne? Wir haben wahrscheinlich noch nicht so die große Reichweite, Florian. Also ich hoffe nicht, dass du morgen 5 Millionen hast hier, aber vielleicht kommen noch so 3, 4.
Nee,
also einen Abonnenten hast du jetzt in diesem Augenblick dazu bekommen. Einfach danke mal Florian Lenz bei YouTube eingeben. Ich schaue dann heute Abend mal rein. Genau, das wären meine letzten Worte gewesen. Jetzt kannst du dein...
Alles gut. Nein, ist okay. Da bin ich noch viel zu schwach unterwegs. Ich promote mich auch selbst viel zu wenig mit solchen YouTube-Links und keine Ahnung.
YouTube-Kanal, Fabio?
Ich habe einen YouTube-Kanal, ja eben. Also das ist meine Schwäche. Ich komme zwar aus dem Sales, aber so Promoting und so, nee, wenn man den Namen sagt, dann soll es alle klar sein. Aber klar, ey, folgt der Florian auf LinkedIn. Abonniert seinen YouTube-Kanal. Er macht da sehr, sehr guten Content, sehr spannenden Content auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Wir haben fertig, oder?
Ja. Du wolltest noch ausleiten.
Alles gut. Nein, komm, ich muss nicht ausleiten. Also, was natürlich auch gilt für euch alle, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, bitte gerne abonnieren. Wir würden uns natürlich extrem freuen. Auch für unsere Schweizer Audienz, die uns zuhört. Da habt ihr auch etwas davon. Und ansonsten passt das so.
Passt wunderbar. So, ich kann es nochmal übersetzen. Bitte abonniert unseren Podcast, weil ich habe heute wirklich mal in die Statistiken geguckt. Viele von euch hören sich das einfach nur an, aber die abonnieren nicht. Ihr müsst es abonnieren. Bitte abonniert mal. Und dann das letzte Wort, die letzte Sekunde noch für noch einen Glückwunsch an Christian Vorjahren, habe ich heute gehört. Christian Vorjahren, unser letzter Gast, ist nämlich auch MVP geworden.
Was? Wirklich?
Geil.
Ja, genau.
Habe ich auf LinkedIn nicht gesehen? Hat es auf LinkedIn gepostet?
Ich hoffe ja. Nicht, dass ich irgendwas geteasert habe.
Was? Ey, Frau Florian. Christian, mega cool. Vorher, Florian. Sorry. Christian ist ja richtig geil. Herzlichen Glückwunsch. Absolut verdient.
Gut. Okay, dann nochmal viele Grüße daraus. Wir hören uns vielleicht sogar eher als in einem Monat.
Mal schauen. Mal gucken.
Okay, aber später. In einem Monat wieder. Danke.
Top, danke. Ciao zusammen.
Ciao.